Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen bei Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Heute mit dem Thema Angst vor der Narkose, das muss nicht sein. Eine Vollnarkose zu bekommen, löst in den meisten Menschen Ängste aus. Der Kontrollverlust über das eigene Bewusstsein löst großes Unbehagen aus. Hinzu kommen Fragen wie, was geschieht mit mir, wenn ich in Narkose bin? Werde ich auch wirklich wieder aufwachen? Über diese und einige andere Fragen zum Thema Narkose spreche ich heute mit Herrn Dr. Rainer Tichy. Er ist Chefarzt und Anästhesist am Evangelischen Krankenhaus in Regensburg und Diözesanleiter der Malteser in Regensburg. Mein Name ist Katja Karif. Guten Morgen, Herr Dr. Tichy.
Schönen guten Morgen.
Sie sind nicht nur Chefarzt und Anästhesist am Evangelischen Krankenhaus in Regensburg und Diözesanleiter der Malteser, sondern ganz interessant, Sie haben gesagt, Sie sind als Hobby, betreiben Sie das Hobby des Notarztes. Sie sagten, die Notfallmedizin ist Ihr Leben. Und außerdem waren Sie auch Notarzt von Franz Josef Strauß.
Richtig.
Herr Dr. Tichy, Sie sind seit über 30 Jahren in der Anästhesie tätig und haben eine ganz lange Geschichte auch miterlebt, wie die Anästhesie sich verändert hat.
Ja, wenn man ein bisschen in die sehr große Historie zurückgeht, dann findet man bereits im griechischen Altertum Hinweise auf irgendwelche Betäubungen. Das geht an von Vereisungen, das heißt Kälteeinwirkung verändert das Gefühl für Schmerz, auch Abbindungen, vielleicht noch die Karikatur der Gehirnerschütterung. Deshalb kommt vielleicht auch diese Vorstellung Anästhesist und der Narkosehammer. Das heißt also praktisch eine Gehirnerschütterung, um das Bewusstsein und die Schmerzempfindung zu verlieren. Das Ganze ist natürlich dann in England, hat sich revolutioniert, in dem das Lachgas entdeckt worden ist, dann die Chloroformnarkosen, kennt vielleicht manche Hörer noch vom Hörensagen, und später die Äther-Ära. Aus der Zeit kommt noch auch die Geschichte, dass man eine Maske auf die Nase bekommen hat und zählen musste. Das heißt, dass die Narkoseschwestern, meistens waren es ja damals Klosterschwestern, die den Äthertropf aus der Flasche, die Tröpfchen gezählt haben, und wenn der Patient nicht mehr zählen konnte, hat man gemerkt, dass er eingeschlafen ist. Das ist also aus dieser Zeit. Es hat sich natürlich sehr viel gewandelt, die Narkose. Die Medikamente haben sich revolutionär verändert in den letzten Jahren. Auch die Narkosegeräte sind ganz toll und modern geworden, computergesteuert, sodass also die Sicherheit für den Patienten mit Sicherheit zugenommen hat.
Herr Dr. Tichy, also ganz kurz diese sogenannte Holzhammer-Narkose, die es immer noch sprichwörtlich gibt, die meistens scherzhaft verwendet wird, die gab es also sozusagen wirklich mal.
Im übertragenen Sinne. Also man hat ja gemerkt, wenn man das Bewusstsein verliert, kann man was machen, ohne dass der Patient, der Körper hat vielleicht den Schmerz empfunden, aber der Patient hat es nicht erlebt. Das Problem ist ja, dass der Körper den Schmerz erlebt und dass das Gehirn den Schmerz erlebt. Und das ist das Unangenehme.
Genau, Herr Dr. Tichy, und darüber wollen wir auf jeden Fall nachher noch ganz intensiv reden. Wir wollen einfach mal die Hörer mitnehmen, sozusagen auf diese Reise in die Narkose und einfach mal fragen, was ist denn eigentlich eine Vollnarkose? Was passiert da im Körper?
Ja, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass der Patient schlafen soll. Also eine Narkose setzt sich mittlerweile aus drei Komponenten zusammen. Das ist die Sedierung, das heißt der Schlaf des Patienten, dass der Patient nichts mitbekommt, was viele ja unbedingt wollen. Das zweite ist, dass der Körper keinen Stress hat, das heißt, dass der Körper keinen Schmerz empfindet, die Analgesie. Und das dritte ist, dass man zu bestimmten Eingriffen, erstens um eine künstliche Beatmung zu ermöglichen, beziehungsweise dass der Operateur einen erschlafften Patienten hat, wo er problemlos zum Beispiel irgendwelche Repositionen, also durch Muskelerschlaffung Repositionen, das heißt Wiedereinrichten von irgendwelchen Knochenbrüchen vornehmen kann, oder dass er am Bauch operieren kann, ohne dass die Muskulatur gegen den Operateur arbeitet. Diese drei Komponenten sind der Teil, der sind mehr oder minder die Narkose. Und diese drei Komponenten hat man früher mit einer Volldosis Äther erreichen müssen. Heute geht man gezielt mit Medikamenten und Narkosegasen gezielt diese drei Komponenten an und spart sich auf diese Weise diese hohe Dosierung, und damit ist es leichter steuerbar und für den Patienten natürlich wesentlich verträglicher und ungefährlicher als früher.
Also das heißt, früher hat man für alle Funktionen, die erreicht worden sollten, die ausgeschaltet werden sollten, ein Medikament benutzt. Und heute wird das aufgeteilt, nämlich den Ether damals.
Ja, richtig. Das ist das, was vielleicht wer 50, 60 Jahre ist, in seiner Kindheit noch erlebt hat, wenn ein Blinddarm operiert worden ist, weil vor 50 Jahren hat man noch Ethernarkosen gemacht.
Und was passiert genau im Gehirn, Herr Dr. Tichy, wenn diese Narkose jetzt, egal welches Medikament, erstmal zu sagen, was wirkt da, warum merkt der Patient nichts?
Es werden die Membranen an den Gehirnzellen verändert und damit sind Nervenimpulsleitungen nicht möglich. Und auf diese Weise wird praktisch die Schmerzleitung vom Organ, wo der Schmerz entsteht, weil dieses Organ oder dieser Körperteil operiert wird, diese Schmerzleitung wird zwar geschaltet, kommt aber nicht am Gehirn an. Das heißt, die Übertragung auf die Gehirnzellen und damit auf das Bewusstsein und auch auf die Schmerzempfindung wird blockiert.
Heute, Sie haben ja gerade gesagt, es wird heutzutage mit Medikamenten gearbeitet, die alle drei Komponenten unterschiedlich behandelt, also werden extra behandelt. Einmal eben das Schmerzempfinden, dann die Erschlaffung der Muskulatur und eben
das Bewusstsein.
Was wäre denn beispielsweise, wenn der Patient jetzt nur, sage ich mal, das Bewusstsein verliert, aber eben diese Schmerzempfindung nicht passiert würde?
Ja, der Patient hätte den größten Stress, den man sich vorstellen kann, und damit eine sogenannte Adrenalin. Er wäre dem körpereigenen Adrenalin ausgesetzt. Das würde durchaus große Probleme induzieren, bis zum Herzinfarkt. Das heißt also, hohe Schmerzempfindung, hohe Adrenalinsituation hat massive Nebenwirkungen auf den gesamten Körper, verändert massiv den Kreislauf, der Patient würde einen hohen Blutdruck bekommen, das Herz würde vor lauter Schmerz zu jagen anfangen unter dieser Adrenalinwirkung, und das kann man natürlich nicht brauchen, weil das nur eine unnötige Belastung des gesamten Körpers ist.
Könnte der Mensch, wenn er dann aufwacht, sich an den Schmerz erinnern?
Wenn das Bewusstsein weg ist, nein. Aber die Folgen für die Organe sind vorhanden, weil sich die Durchblutung der Organe ändert und vor allem diese gesamte Stress, diese Aussetzung auf den Stress, aufs Adrenalin, das kann lebensbedrohlich sein. Deshalb ist Schmerzfreiheit nicht nur ein Ziel jedes Anästhesisten von seiner Ehre, von seiner Berufsehre her, sondern auch noch wichtig, dass der Patient die Operation schadfrei überlebt.
Das ist vielleicht was, was man überhaupt gar nicht so wusste oder vielleicht gar nicht so weiß. Ich denke, viele Menschen denken, ich übrigens auch, bevor ich mit Ihnen sprach, dass es einfach reicht, der Mensch schläft, verliert das Bewusstsein so und dann wird losgeschnippelt sozusagen. Aber dass da noch viel mehr dazu gehört, also dass eben dieses Schmerzzentrum blockiert werden muss oder die Muskulatur auch eben entkrampft wird oder weich, wie Sie sich ausgedrückt haben, gehalten werden muss, das sind ja Insider. Informationen, die man gar nicht so wahrnimmt oder gar nicht so kennt als Patient.
Ja, und als neueste Variante gibt es natürlich, dass man die Schmerzsituation während einer Operation nicht durch Medikamente oder Narkosegase ausschalten, sondern dass wir die betroffenen Nerven direkt blockieren. Auch während einer Vollnarkose oder unabhängig von einer Vollnarkose die Nervenleitungen blockieren, indem wir die entsprechenden Nervenbahnen einzeln ausschalten durch Lokalanästhesie. Es ist zum Beispiel möglich, dass wir den gesamten Arm ausschalten, ab Schulter bis zu den Fingerspitzen mit sogenannten Plexus- oder Leitungsanästhesien, oder auch im Bereich der unteren Körperhälfte können wir das machen mit Narkosen über das verlängerte Rückenmark. Hier in diesem Bereich können wir die Leitung im Rückenmarkskanal komplett ausschalten. Das wäre zum Beispiel die Periduralanästhesie oder die Spinalanästhesie. Das sind Dinge, die heute absolute Routine sind. Zum Beispiel, es gibt, ich glaube, in Deutschland werden 90% der Kaiserschnitte nicht mehr mit Vollnarkose gemacht, sondern um Mutter und der Mutter das Geburtserlebnis zu ermöglichen und das Kind zu schonen vor einer Vollnarkose, wird mit Rückenmarksnarkose gearbeitet.
Darauf wollen wir später auf jeden Fall nochmal intensiv zu sprechen kommen. Wollen wir aber nochmal kurz zurückkehren zur sogenannten Vollnarkose. Wer jetzt eine Operation über sich zu ergehen lassen hat, der möchte ja gerne wissen, wie sowas funktioniert. Vielleicht können Sie, Herr Dr. Tief, ganz kurz mal schildern, wenn jetzt ein Patient operiert werden soll, worauf kommt es an? Wie ist der Ablauf, bis der Mensch, bis der Patient wirklich dann unter Narkose operiert werden kann?
Also bevor wir natürlich mit einer Narkoseverfahren beginnen, müssen wir uns erst über den Patienten ausreichend informieren. Das heißt, wir brauchen ein ausreichendes Gespräch mit dem Patienten, um vor allem in der Vergangenheit zu eruieren, ob es bei früheren Narkosen Probleme gegeben hat, wie der Patient reagiert, ob er allergisch reagiert auf irgendwelche Medikamente, ob er ein Herzproblem hat, ein Lungenproblem. Also wir müssen über den Gesundheitszustand des Patienten erst wirklich ausreichende Auskünfte einholen. Dazu kommen noch die Voruntersuchungen, wie oft Labor, Lungenaufnahme, EKG, Lungenfunktion, je nachdem, welche Operation vorgesehen ist. Dass wir uns informieren über den gesamten Zustand des Patienten, über seine Belastbarkeit, weil wir das ja umsetzen müssen, dann auch in die Auswahl der richtigen Narkose. Es gibt keine Narkose, ob regionale Anästhesie oder Vollnarkose, die ohne einen sogenannten intravenösen Zugang abläuft. Das heißt, wir müssen einen sicheren, gesicherten Zugang zu einer Vene haben, weil über diese Vene werden dann Infusionen verabreicht und alle Medikamente, die wir brauchen, können wir problemlos da applizieren. Das ist also die wichtigste Voraussetzung jeder Narkose, egal welcher Art, ist der intravenöse Zugang. Dann wird, um sowas zu ermöglichen und vor allem um die Sicherheit zu haben, wird der Patient, wir sagen halt, verkabelt. Das heißt, wir brauchen Auskünfte über die Sauerstoffsättigung seiner Haut, um zu wissen, wie die Atemsituation ist. Wir brauchen die Anlage eines EKGs, um den Herzschlag zu kontrollieren. Wir brauchen eine dauerhafte Blutdruckmessung, die mittlerweile mit computergesteuerten Geräten vollautomatisch abläuft. Und wenn wir mehr oder minder über den Herz- und Kreislauf und die Atmung einen kompletten Überblick haben, können wir überhaupt erst mit einer Narkose beginnen. Bei einer Vollnarkose ist es üblich, dass der Patient meistens entweder durch Tabletten oder Zäpfchen oder Tropfen vorher ein bisschen beruhigt wird, sodass also auch die Anlage der intravenösen Nadel nicht zum großen Stresserlebnis wird, sondern dass er einfach ein bisschen beruhigt ist, ein bisschen von seiner Angst runterschaltet, dass man einfach bessere Voraussetzungen dazu hat. Bei einer Vollnarkose wird dann unter Monitorüberwachung wird das Schlafmittel gegeben und erst wenn der Patient tief eingeschlafen ist, dann gibt man meistens noch das Schmerzmittel bereits mit dazu. Und bei einer Vollnarkose bedeutet es, dass der Patient üblicherweise nicht mehr atmen kann. Das heißt, er muss in dieser Phase künstlich beatmet werden. Das geht mit einer Maskenbeatmung, aber wenn es eine größere Operation ist oder an bestimmten Körperteilen, müssen wir dazu einen Schlauch in die Luftröhre einführen, eine sogenannte Intubation durchführen, die der Patient allerdings nicht mehr erlebt. Er schläft dann schon tief und wir mit einem Spezialinstrument, einem Laryngoskop oder bei schwierigsten Intubationssituationen gibt es auch mittlerweile mit Fernsehtechnik, mit der Bronchoskopie eine Möglichkeit, also problemlos die Luftröhre zu finden und einen Tubus in die Luftröhre einzuführen. Wie gesagt, der Patient merkt nichts mehr davon. Und dann haben wir gesichert die Zugänge zu dem Bronchialsystem, zur Lunge und können mehr oder minder die Beatmung garantieren, weil die größte Gefahr bei jeder Vollnarkose ist, dass der Patient erbricht und Mageninhalt in die Luftröhre gelangt, was zu einer lebensbedrohlichen Situation inklusive einer späteren Lungenentzündung führen kann. Und deshalb sind bei vielen Operationen sind Intubationen notwendig. Also bei jeder Bauchoperation brauche ich eigentlich eine Intubation. Zwischen dieser Maskenbeatmung und der Intubation gibt es mittlerweile, was sehr oft auch im ambulanten Bereich durchgeführt wird, die Anlage einer sogenannten Larynxmaske. Das ist ein ganz raffiniertes Gerät, das auch der Patient nicht mehr erlebt. Und es wird in den hinter dem Kehlkopf. Man braucht also nicht in die Luftröhre rein. Man hat auch dann nicht dieses Hustengefühl. Und wenn jemand vielleicht Sänger ist, braucht er auch nicht Angst haben, dass die Stimmbänder tangiert werden davon. Das macht man bei kleineren Eingriffen und vor allem im Bereich der ambulanten Operationen wird sehr viel mit Larynxmaske gearbeitet, weil es viel eleganter abläuft. Die Grundvoraussetzung ist allerdings, dass der Patient natürlich nüchtern zu uns kommt und nicht vorher den Magen sich mit Frühstück oder sonstigen Dingen belastet hat, weil dann ist die Erbrechensgefahr natürlich sehr groß. Ja, und wenn dann das Ganze alles läuft, wird der Patient dann maschinell beatmet über ein Narkosegerät. Mit entsprechender Überwachung wird er dann mit Sauerstoff, mit Druckluft und mit dem Narkosegas, diese ganzen Gase werden mittlerweile kontinuierlich gemessen, sowohl die Konzentration beim Einatmen als auch beim Ausatmen, dass man auch den Bedarf des Patienten ermitteln kann, um nicht in eine Sauerstoffmangelsituation reinzukommen oder einfach zu wenig Narkosegas zu geben. Deshalb wird es kontinuierlich überwacht und dann weiß man absolut sicher, dass der Patient tief schlafen muss bei dieser Einstellung. Ja, und dann kann der Operateur nach entsprechender Vorbereitung des Operationsgebiets tätig werden. Und es ist egal, durch diese neuen Narkosegase, durch diese neue Beatmung ist es eigentlich egal, ob der Patient jetzt 15 Minuten in Narkose ist oder 2 Stunden in Narkose. Diese ganzen Dinge laufen kontinuierlich weiter, sowohl die Medikamente zum Schlafen, sowohl als auch die Medikamente zur Schmerzbekämpfung und die Muskelrelaxierung. Das läuft alles weiter. Und wenn der Operateur fertig ist, dann wird das abgeschaltet, diese ganzen betäubenden und schmerzbeseitigenden Maßnahmen werden mehr oder minder ausgeschaltet und der Patient kehrt langsam wieder in das Bewusstsein zurück oder sogar relativ schnell heutzutage, weil die Medikamente bestens steuerbar sind. Ja, und dann wartet man eigentlich, bis der Patient die Augen aufmacht und dann ist alles wieder vorbei und alles, was für ihn unangenehm wäre, ist an ihm entfernt, außer dass die Infusion noch läuft. Die braucht man dann meist noch auch für die Nachsorge und die Schmerztherapie anschließend.
Der Anästhesist ist schon während der gesamten Operation anwesend?
Auch nicht nur er, sondern üblicherweise auch ein Narkosefachpfleger. Das heißt, die Präsenz des Anästhesisten vor Ort ist auch gesetzlich geregelt. Das heißt, also wir können nicht nach der Einleitung zum Kaffee trinken
genau
gehen. Das geht, also, das geht nicht.
Das hätte man sich doch sehr vorstellen können, wenn das alles dann automatisch läuft. Ne?
Ja, nee, das ist also nicht so wie beim Flugzeug, dass man dann alles laufen lässt und nicht mehr. Weil es gibt doch noch, je nach Operationssituation, gibt es Dinge, wo wir reagieren müssen. Wenn der Blutdruck ansteigt, müssen wir reagieren. Wenn der Blutdruck abfällt, müssen wir reagieren. Wenn die Herzfrequenz ansteigt oder runtergeht, müssen wir Medikamente spritzen, um den gesamten Kreislauf-Situation absolut stabil zu halten. Wir brauchen also einen Blutdruck, der stabil in einer gewissen Schwankung stabil bleibt und auch die Herzfrequenz muss entsprechend der Narkosetiefe reguliert werden. Und da muss man natürlich dabei sitzen, weil man die Geräte sind zwar so programmiert, dass sie bei Abweichungen sofort Alarm schlagen. Insofern kann nie und nimmer irgendwas übersehen werden, weil die Geräte so empfindlich reagieren bei Abweichungen, dass man also rechtzeitig das auch akustisch und optisch merkt. Also der Patient ist wirklich total überwacht.
An dieser Stelle, Herr Dr. Tiki, wollen wir ein wenig Musik hören und dann nach der Musik auch auf Risiken und Nebenwirkungen einer Narkose eingehen, sowie noch etwas über die Spinalanästhesie und die PDA erfahren.
Alles klar, gut. Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Lebenshilfe, heute mit dem Thema Angst vor der Narkose, das muss nicht sein. Mein Name ist Katja Karif und mein Gesprächsgast heute ist Herr Dr. Rainer Tichy. Er ist Chefarzt und Anästhesist am Evangelischen Krankenhaus in Regensburg. Herr Dr. Tichy, Sie haben jetzt sehr schön geschildert, wie eine Narkose abläuft. Man kann sich vorstellen, was da wirklich passiert. Trotzdem bleibt jetzt, Sie sagen, die Geräte sind sehr genau und alles lässt sich sehr gut steuern. Trotzdem bleibt natürlich die Angst vor den Nebenwirkungen bzw. den Risiken. Was sind denn die Risiken einer Vollnarkose?
Also die üblichen Risiken einer Vollnarkose ist wirklich das Erbrechen. Das ist insofern, hat man sich schon ein bisschen geändert in unserer Einstellung. Früher hat man gesagt, der Patient muss mindestens 6 Stunden komplett nüchtern sein. Diese komplette Nüchternheit der Nahrungskarenz hat sich ein bisschen gelockert, dass man gesagt hat, man kann heutzutage, zwar ist es am günstigsten, 6 Stunden vorher nichts zu essen, aber man kann Wasser zum Beispiel 2 bis 3 Stunden vor der Narkose beginnen, einen Schluck Wasser trinken, weil das Wasser dann den Magen entleert, sodass da nichts passieren kann. Das ist eigentlich das größte Risiko einer Vollnarkose, wenn der Patient nicht nüchtern ist. Das ist natürlich auch das Risiko, das wir in der Notfallmedizin haben, weil wenn auf der Straße ein Patient bewusstlos zusammenbricht, dann ist er in der Regel halt, kommt er von irgendwo her und ist nicht nüchtern. Also das ist das Wichtigste, was man haben kann. Alle anderen Risiken muss man durchaus voraustherapieren. Das heißt, wir brauchen ausreichende Untersuchungen. Wie schaut es mit der Lungenfunktion aus? Wie schaut es mit dem Herz aus? Es gibt ein paar Operationen, die man bei entsprechenden Vorerkrankungen eventuell zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht machen würde und hinausschieben würde. Zum Beispiel eine Operation, die eine Wunschoperation, zum Beispiel eine Operation am Knie, die jetzt nicht akut ist, würde man sicher nicht machen, wenn jemand einen frischen Herzinfarkt hat. Dann muss man auf jeden Fall warten, bis der Patient sich absolut stabilisiert hat, bis sich das Ganze, die Therapie auch vielleicht mit irgendwelchen Operationen an den Herzkranzgefäßen oder irgendwelche Stents, also Einlage von Röhrchen in die Herzkranzgefäße, bis sich der Patient stabilisiert hat, damit von der kardialen Seite her nichts passieren kann. Diese Dinge muss man einfach planen, voraus therapieren, dann wird eine Narkose auch entsprechend sicher.
Also Risiken in dem Sinne, wenn ein Mensch jetzt eigentlich gesund ist, dann ist im Grunde genommen eine Vollnarkose nach heutigem Erkenntnisstand nicht per se gefährlich.
Eigentlich nein. Also wenn der Anästhesist die Regeln seines Faches beachtet, dann ja, dann ist es eigentlich okay. Aber man muss natürlich eines vorausschicken, es gibt Risiken beim Patient, die weder der Patient weiß, noch der Anästhesist erahnen kann. Das ist zum Beispiel eine Allergie auf Medikamente, die der Patient selber noch nicht erlebt hat. Oder es gibt angeborene Unverträglichkeiten von Narkosemitteln, die sogar vererbbar sind. Das sind äußerst seltene Situationen, aber man kann sie erfragen, ob eventuell in der Blutsverwandtschaft jemand ist, der auf so ein Narkosemittel entsprechend mit einer Fehlreaktion reagiert hat. Das muss man erfragen. Deshalb ist das Gespräch des Anästhesisten vor einer Narkose eines der wichtigsten Dinge, dass man also im Umfeld des Patienten und beim Patienten selber irgendwelche Risiken, die da sind, einfach erfragen kann, abfragen kann, um darauf zu reagieren.
Wie belastend ist denn eine Narkose für den gesamten Organismus?
Also ein gesunder, junger Mensch oder auch im Erwachsenen ist eigentlich die Belastung mit den heutigen Medikamenten relativ gering geworden. Beim Alterspatienten ist es schon so, dass ein Patient, der 90 Jahre ist, wird also auch von seiner Gehirnsituation eine Vollnarkose nicht so leicht überstehen. Vor allem ist eines, die Patienten haben dann oft so Durchgangssyndrome, das heißt, während der Erwachsene die Augen aufmacht und sagt, alles in Ordnung, kann sein, dass der Patient doch einen Tag oder 2 Tage braucht, sich von der Situation, von der Narkose wieder zu erholen, bis er wieder zu derselben derartigen Leistung findet. Das ist schon ein bisschen belastender. Man kann aber als Anästhesist darauf reagieren, indem man einfach die Narkosearten entsprechend ändert, dass man einfach die für den Patienten günstigste Narkose auswählt. Das würde bedeuten, dass man bei Patienten im Alter, wenn es irgendwie geht und der Patient einverstanden ist, also wenn es von der Operation her geht, von der Anatomie her geht vom Patienten und der Patient einverstanden ist, auf eine Regionalanästhesie ausweicht. Wir zum Beispiel in unserem Krankenhaus operieren Kniegelenke, Hüftgelenke zu, glaube ich, 95% ohne Vollnarkose. Damit habe ich natürlich überhaupt keine Belastung von Herz und Lunge und vor allem auch nicht vom Gehirn.
Das heißt mit Spinalanästhesie, ne?
Mit Spinalanästhesie, mit Peritoralanästhesie und die neuesten Variationen sind, dass man auch auf diese Dinge, von diesen Dingen abweichen kann, indem man die Nerven, die das entsprechende Körperteil versorgen, Arm oder Bein, mit Nervenblockaden ausschaltet. Mittlerweile haben wir wunderschöne sogenannte Nervenstimulatoren. Das heißt, das sind kleine batteriebetriebene Geräte, wo man mit einer Nadel sagen wir, in die Achselhöhle oder in den Oberschenkel hineinsticht. Das tut nicht, das zwickt ein bisschen. Und dann können wir mit diesem Stimulator den Nerv auf einen Millimeter genau identifizieren. Und wenn er mit entsprechenden Muskelzuckungen reagiert, es tut nicht weh, können wir den Nerv durch, entweder kann man sogar einen Katheter hineinschieben, also ein blitzdünnes Plastikschläuchelchen, kann man reinschieben, sodass man über diesen Katheter sogar über Tage die Schmerztherapie komplett fortsetzen kann. Und das ist natürlich ideal, dass man den Nerv ausschaltet, dass man die Körperregion ausschaltet und wenn es sein muss, kann man noch eine Vollnarkose dazu machen, aber diese Vollnarkose braucht den Schmerz nicht mehr bekämpfen, sondern nur noch den Patienten schlafen lassen. Damit ist natürlich die Stresssituation für den Patienten, für den Körper extrem nieder. Und damit ist natürlich auch das Erholen von so einer Operation und von so einer Narkose eigentlich ideal.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir noch hören, was die Spinalanästhesie und die PDA wirklich bedeuten, was da genau beim Körper passiert oder gemacht wird, hören wir noch Musik. Hier ist Radio Horeb mit der Sendereihe Lebenshilfe. Die Angst vor der Narkose, das muss nicht sein. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Gesprächsgast heute ist Herr Dr. Rainer Tichy. Er ist Chefarzt und Anästhesist am Evangelischen Krankenhaus Regensburg und Diözesanleiter der Malteser dort. Wir haben jetzt zwei Hörerinnen in der Leitung. Ich begrüße als erstes Frau Schwarz. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich lasse mir jetzt mal, wenn ich Magenspiegelung oder Koloskopie habe, eine Vollnarkose geben, also dass ich total weg bin. Aber jetzt mal wird mir hinterher erzählt, dass ich total gestrampelt und nicht gewehrt habe. Wie kann das sein?
Also, Frau Schwarz, Sie haben keine Narkose bekommen. Bei einer Magenspiegelung oder auch bei einer Dickdarmspiegelung, das wird auch nicht vom Anästhesisten gemacht, sondern meistens macht es der Internist, der Gastroenterologe selber, bekommen Sie nur ein Schlafmittel, üblicherweise zum Beispiel das Midazolam. Das ist ein Beruhigungsmittel und da schlafen Sie ein. Sie verlieren aber nicht die Eigenatmung, das heißt, Sie atmen selber, Sie schlucken selber und Sie schlafen einfach tief und kriegen das nicht mit, dass da was abgelaufen ist. Diese Reaktion, dass Sie sagen, Sie sind sehr unruhig, das gibt es, dass jemand sogenannt paradox reagiert. Das heißt, anstelle einer beruhigenden Wirkung ist es genau das Gegenteil erreicht. Das ist möglich. Möglicherweise müsste man an das Medikament noch dazu mischen, damit Sie brav sich die Untersuchung machen lassen.
Dankeschön, ja. Frau Schwarz.
Danke. Wiederhören. Ja,
wiederhören. Frau Henning, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte jetzt vom Doktor wissen, wie eine Narkose ist, wenn man an einem grünen und grauen Star operiert wird.
Ja, also grüner oder grauer Star. Die
zusammen,
Zusammen. Also die meisten Operationen macht der Augenarzt ohne Anästhesist. Das heißt, er blockiert den Augapfel in der Augenhöhle selber.
Ja.
Das ist aber eine Lokalanästhesie und hat meistens mit Narkosearzt nichts zu tun.
Aha.
Außer der Patient oder dieser Augenarzt hängt an irgendeiner Klinik oder ambulanten Zentrum dran, wo auf Wunsch des Patienten dann das Antreten Vollnarkose gemacht wird. Dann wird es ablaufen, aber wie jede andere Vollnarkose auch.
Aber muss nicht sein.
Es muss nicht sein. Also die meisten Operationen, also grüner Star, auch grauer Star, werden in örtlicher Betäubung des Augapfels gemacht. Das macht manchmal ein Anästhesist, wenn er zufällig in dieser Praxisgemeinschaft mit drin ist, dass er die Betäubung macht, aber es ist eine lokale Anästhesie, das heißt, ihr gesamter Körper ist hier nicht ausgeschaltet, auch nicht das Gehirn.
Prima. Und besteht da zum Beispiel eine Gefahr von einer Thrombose oder irgendwo?
Also bei Operationen, also Thrombosen treten ja überwiegend in den unteren Körperhälften auf.
Ja.
Und bei Patienten, die im obersten Kopfbereich operiert werden, die sind ja nach der Operation wieder sehr mobil und damit auch beweglich, ist eine Thrombose äußerst selten. Also bei Patienten, die sagen wir, unterm Nabel operiert werden, ist die Thrombosegefahr wesentlich höher als im oberen Bereich. Im Bereich HNO zum Beispiel bekommen die meisten Patienten keine klassische Thromboseprophylaxe, weil sie ja nach der Operation alle ihre Körperteile wieder voll bewegen können und damit durch die Bewegung die Thrombosegefahr einfach weniger ist.
Weniger.
Dankeschön, Frau
Gut,
Henning.
Ich bedanke mich, Herr Doktor.
Ja.
Wir begrüßen jetzt Frau Stefanie. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Erstmal möchte ich Herrn Dr. Tichy sehr, sehr danken für diese hochinteressanten Ausführungen und natürlich den ganzen Radio Horrez für diese große Hilfsbereitschaft. Ich hätte eine Frage. Es ist nichts Akutes, aber vielleicht unter ferner Liefen wollte ich Sie bitten, Herr Doktor, was ist das risikoarmste, wenn man einen eventuellen Herzschrittmacher einplantiert bekommen sollte. Ich bin auch nicht mehr ganz jung und habe sehr, sehr viel Schweres hinter mir und möchte natürlich jedes Risiko möglichst ausschalten.
Also ein Herzschrittmacher wird eigentlich überhaupt nicht in Narkose angelegt,
ja,
sondern in örtlicher Betäubung,
ja,
der Stelle, wo der Schrittmacher dann gelegt werden soll.
Ja. Ja.
Das heißt, die Hautfalte, die Haut, wo der Schrittmacher drunter dann zu liegen kommt,
ja,
wird mit Lokalanästhesie betäubt,
ja,
und der Operateur, meistens macht es der Chirurg,
ja,
unter Anwesenheit des Internisten bzw. Kardiologen,
ah, ja,
wird dann nur eine in örtlicher Betäubung eine Hauttasche gemacht,
ja,
und in dieser Hauttasche wird dann auch die Vene gesucht, in der man diesen Herzkatheter, also diesen,
ja,
Herzschrittmacher, diese Sonde einführt,
ja, ja,
um sie dann mehr oder minder unter Röntgenkontrolle,
ja,
an der Herzspitze zu platzieren im rechten Herzen.
Ah, ja.
Sie brauchen also
keine Angst. Und die
üblicherweise wird,
ja,
der Herzschrittmacher in örtlicher Betäubung, vielleicht,
ja,
ein bisschen ein Beruhigungsmittel dazu,
ah, ja,
aber
verstehe,
in örtlicher Betäubung gemacht,
ja,
und,
ja,
wie gesagt, das macht meistens der Operateur, der Chirurg selber,
ja,
und der Internist, der Kardiologe steht dabei,
sollte mit dabei sein,
weil er ihn ausmessen muss.
Ah, ja.
Er muss ja die Grundeinstellung des Herzschrittmachers muss er ja praktisch einstellen,
ja,
und überprüfen, ob,
ja,
dann auch der Erfolg,
ja,
sich einstellt.
Sicher. Und die Operation als solches, beziehungsweise die Implantierung dieses Schrittmachers, ist das heute ein Risiko schon auch bei älteren Leuten, nicht?
Nein.
Nicht?
Sie müssen ja sagen, warum machen wir den Herzschrittmacher?
Ja.
Das Risiko, ihn nicht einzupflanzen, das ist größer.
Ach ja.
Weil der Patient hat ja, läuft ja Gefahr, dass irgendwann das Herz zu schlagen vergisst.
Ich verstehe.
Darum bekommt er ja den Schrittmacher. Also
ah,
da,
ja,
brauchen Sie keine Angst.
Also keine Sorge, wenn man,
nein,
sich in entsprechende Hände begibt.
Nein. Es ist auch meistens,
ja,
so, dass bei der Implantation des Herzschrittmachers, der ist ja unter OP-Bedingungen,
ja,
ist auch der Anästhesist immer in der Nähe.
Ach,
also,
ja,
wenn es zu irgendwelchen Komplikationen käme, dann ist der Standby, sagen wir, der steht immer in der Nähe.
Danke Ihnen verbindlichst. Dankeschön
für Ihren Anruf, Frau Stefanie.
Frau Stichelmeier, bitteschön.
Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Doktor. Und zwar, das ist eine bekannte Frau von mir, die ist operiert worden, Munterleib, hat die Ja, ist ja egal. Auf alle Fälle hat sie Vollnarkose gehabt und jetzt ist sie auf Reha und hat dauernd dermaßen Juckreize. An Arm, an Ohr und am Rücken.
Wie lang ist die Operation her?
Ungefähr, ja, 4 Wochen.
4 Wochen. Also einen direkten Zusammenhang gibt es eigentlich nicht mit der Vollnarkose. Gut, es kann natürlich im Rahmen der gesamten klinischen Behandlung, hat sie ja mit Sicherheit mehrere Medikamente bekommen. Unter anderem auch Antibiotika, wenn es also Gebärmutterentfernung ist, wird auch unter Antibiotikaschutz gearbeitet. Da können natürlich Medikamente, die in der Gesamtheit des stationären Aufenthalts verwendet worden sein, so eine Allergie auslösen. Also mit der Vollnarkose direkt, möchte ich sagen, kann man es nicht in Zusammenhang bringen.
Also hauptsächlich mit den Medikamenten, wo sie einnehmen muss?
Mit den Medikamenten. Wenn sie jetzt welche Medikamente noch nimmt, ist es wahrscheinlich von denen abhängig. Das müsste man allerdings jetzt wissen, welche das sind, um das einzugrenzen. Aber mit der Vollnarkose, also die Wirkung der Vollnarkose ist eigentlich am Ende der Vollnarkose abgeschlossen. Und Nachwirkungen auf den Tag hinaus oder über Stunden hinaus sind eigentlich nicht mehr da. Ja. Diese Medikamente sind so programmiert, dass sie wirklich im Körper zerfallen und unwirksam werden. Also eine Wirkung über den Tag hinaus gibt es eigentlich nicht.
Ich danke Ihnen, Frau Stichelmeier, ganz herzlich.
Danke.
Und begrüße jetzt Herrn Hahn. Grüß Gott, Herr Hahn.
Ja, grüß Gott. Ja. Mein Name ist Herr Doktor, ich hätte eine Frage. Und zwar nach der Narkose habe ich eine HNO-Operation gehabt und habe dann einen Tinnitus bekommen. Ist das üblich oder?
Was wurden genau operiert?
Also größere Nasenscheidewandoperation und habe nachher einen Tinnitus bekommen nach der Narkose.
Mhm. Also einen direkten Zusammenhang kann ich jetzt nicht sehen. Der Tinnitus ist eine Mikrodurchblutungsstörung des Innenohrs.
Ja.
Ist die Frage, hatten Sie vorher schon ähnliche Symptome?
Nein.
Das kann natürlich entweder, haben Sie eventuell nach der Operation Blutdruckschwankungen?
Ja, ich habe also, mir hat also gefroren, also die Gefäße waren wahrscheinlich längere Zeit verengt halt durch die Narkose.
Das Frieren hängt damit zusammen, dass während der Narkose der Körper über die Haut Wärme verliert. Das ist dann dieses Ding, kann man heutzutage mit einer einzigen Milliliter einer Injektion sofort beseitigen. Das andere ist die Frage, ob Sie Blutdruckprobleme hatten nach der Operation. Die können natürlich so Mikrodurchblutungsstörungen am Innenohr durchaus provozieren, oder Sie haben Probleme mit Ihrer Halswirbelsäule.
Alles klar. Vielen Dank.
Dankeschön, Dankeschön, Herr Hahn. Ja, ich begrüße jetzt eine Hörerin. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, bitteschön.
Ich habe eine Frage. Ich habe mit 75 Jahren eine Bandscheibenoperation gehabt und habe hernach schon mal fast 2 Tage gebraucht, bis ich mich wieder im Krankenhaus richtig orientieren konnte. War aber schon wach, konnte auch essen und so weiter. Aber seit dieser Zeit ist also mein Gedächtnis gestört, möchte ich sagen. Und ich habe manchmal Angst, es ist eine Demenz. Kann eine Narkose so etwas auslösen? Oder was ist falsch gelaufen bei mir oder bei im Krankenhaus?
Ja, es ist so, wie lange ist die OP jetzt her?
Ja, die ist jetzt schon 5 Jahre her.
Oh, also da kann ich jetzt direkt keinen Zusammenhang konstruieren.
Ja.
Es ist natürlich so, dass bei jeder Operation kommt es zu Blutdruckschwankungen während der OP. Das macht einem gesunden Menschen eigentlich gar nichts aus. Wenn aber jemand bereits irgendwelche Veränderungen, Verkalkungen im Bereich der Gehirngefäße, der Halsschlagadern hat, dann kann eine Blutdruckschwankung, die längere Zeit besteht, schon Probleme auslösen, aber nicht über 5 Jahre. Also das wäre nur in der unmittelbaren postoperativen Phase, wäre das einzuordnen. Dass
nee, das hat sich nicht mehr gegeben.
Ja, da müsste man die Unterlagen anschauen. Also das,
ja, ich habe mich da schon stark gemacht, aber
ich
konnte
niemand
Bescheid sagen.
Ja.
Dankeschön, bitte.
Dankeschön und gute Besserung, auf Wiederhören. Wir haben jetzt noch einen Hörer, grüß Gott.
Hallo, ich hätte Herr Doktor eine Frage. Ich bin vor Ende 2006 bin ich operiert worden. Und da habe ich einen Leistenbruch, da habe ich eine Narkose bekommen. Und nach der Narkose, wie ist das möglich, dass man sich wesentlich besser fühlt? Vorher hatte ich Probleme, und zwar wurde vor 2000 wurde mir Antibiotika gegeben, und seitdem habe ich Probleme mit Magen, Darm und Müdigkeit, ständig schlapp und so. Und auf einmal nach der Narkose habe ich mich wunderbar gefühlt. Wie ist das möglich?
Also ich höre gern, dass es Ihnen besser geht, aber ich kann Ihnen sagen, so, wir sind manchmal nicht schuld dran, dass die Narkose negative Auswirkungen hat.
Nein.
Und ich möchte fast sagen, wir sind auch nicht dran schuld, dass Sie jetzt eine positive Wirkung der Narkose haben. Es ist einfach, vielleicht fühlen Sie sich einfach in Ihrem Leben ein bisschen neu belebt, weniger Beschwerden, und deshalb fühlen Sie sich besser. Aber wir haben mit der Narkose mit Sicherheit...
Ich habe mich deswegen schon überall erkundigt, und niemand kann mir das erklären, dass ich mich nach der Narkose, und das muss ich noch dazu sagen, anschließend, ich bin ja in Behandlung, anschließend wurde mir Vitamin C gegeben, und nach dieser Vitamin C Infusion, da bin ich schlagartig abgestürzt.
Mhm.
Und das ist das, was mir Kummer macht, und das kann mir niemand erklären. Wie ist das möglich?
Also da muss ich passen. Also Vitamin C und irgendwelche euphorische oder nicht euphorische Beschwerden und so weiter. Das, also, darf
ich danke Ihnen aber ganz herzlich
für Ihren Anruf.
Dankeschön.
Ja.
Herr Dr. Tichy, wir wollen noch auf die neuen Narkosemöglichkeiten zu sprechen kommen, nämlich die Spinalanästhesie und die PDA, die hauptsächlich in der Geburtshilfe eingesetzt wird. Die Spinalanästhesie, wer davon schon gehört hat, dummerweise verbindet man damit manchmal auch das Risiko einer Querschnittslähmung. Was passiert genau bei einer Spinalanästhesie, Herr Dr.?
Also man muss sagen, eine Spinalanästhesie oder Periduralanästhesie ist keine also wir stechen nicht in das Rückenmark hinein, sondern es ist eine rückenmarksnahe Betäubung. Das heißt, an dieser Stelle, meistens im Lendenwirbelbereich, wo eine Periduralanästhesie oder Spinale vor allem angewendet wird, ist kein Rückenmark mehr, sondern sind nur noch die auslaufenden Nerven des Rückenmarkes sind in der Flüssigkeit, das sogenannte Hirnwasser, Rückenmarksflüssigkeit, gelagert. Und wenn wir in diese Flüssigkeit ein Lokalanästhetikum reinspritzen, dann diffundiert es in diese Nervenfasern hinein und blockiert die komplette Leitung. Man muss dazu sagen, Rückenmarksnarkosen sind die sichersten Anästhesieverfahren, die es überhaupt gibt. Ich habe auch immer Probleme, Patienten davon zu überzeugen, dass das wirklich das Beste für sie ist. Komplikationsrate, also mit der berüchtigten Querschnittslähmung, sind so gering, dass wir in Deutschland keine Statistik darüber haben, wie oft sowas vorkommt. Statistiken brauchen ja Zahlen, und es gibt keine Zahlen in dieser Richtung. So gering ist das Ganze. Also eine Rückenmarksnarkose mit einer dauerhaften Störung ist so selten, dass wir keine Auskunft darüber geben, wie oft es überhaupt in Deutschland auftreten kann. Also ich möchte sagen, wenn ein Patient mit dem Auto ins Krankenhaus fährt, dann hat er ein höheres Risiko, eine Schädigung mit dem Auto zu erleben, als bei uns mit einer Rückenmarksnarkose, muss man ganz klar dazu sagen. Bei einer Rückenmarksnarkose, viele sagen, das tut so fürchterlich weh. Das stimmt insofern nicht. Es gibt manche Patienten, die hatten vielleicht beim Neurologen, wurde ihnen eine Punktion des Hirnwassers gemacht, weil sie irgendwelche entzündlichen Erkrankungen hatten oder mit Borreliose zu tun hatten, und dann wurde mit relativ dicker Nadel, meistens ohne Vorbetäubung, wurde hier punktiert, und das hat oft sehr starke Schmerzen, und diese Patienten, wenn nur hören, dass man da hinten reinstechen will, dann sagen sie, um Gottes Willen, möchte ich nicht mehr haben. Leider muss ich sagen, weil wir Anästhesisten machen diese Punktion mit Vorbetäubung. Mit einer sehr dünnen Nadel wird die Haut und der Stichkanal zuerst einmal vorbetäubt. Das zwickt genau 3 Sekunden, 4 Sekunden, und dann warten wir, und die eigentliche Punktion, die wir dann vornehmen, spürt der Patient manchmal gar nicht oder nur noch als leichten Druck, sodass wir, also wir wollen ja, dass der Patient nicht dagegen spannt, sondern wir wollen ja einen Patienten haben, der sich wirklich auch pieksen lässt, ohne dass er irgendwas sich bewegt, weil das ist schon Präzisionsarbeit, und deshalb wollen wir natürlich einen Patienten, der sich nicht dagegen wehrt, und darum wird es vorbetäubt. Das ist diese Methode der Vorbetäubung. Und die Medikamente, die wir zur Spinalanästhesie einsetzen, können gar nicht überdosiert werden, weil sie eine Grunddosierung haben, die man eigentlich nie überschreitet. Die Wirkung setzt in kürzester Zeit ein, geht meistens vom Nabel bis zu den Zehenspitzen und je nachdem, welches Medikament und welche Dosierung wir verwendet haben, wirkt sie zwischen 2 Stunden und 6-7 Stunden und verschwindet allemal. Ich gebe zu, dass es manchmal ein blödes Gefühl ist, die Beine nicht bewegen zu können. Aber dafür habe ich die Gewissheit, dass ich während der Operation nicht spüre und vor allem auch nach der Operation, die ersten Stunden nach der Operation absolut schmerzfrei bin. Das hat natürlich einen riesen Vorteil, dass sich der Patient nämlich nicht von der Operation unter Narkose erholen muss, sondern eigentlich nur noch von der Operation und damit in einem wesentlich besseren Zustand nach einer Operation sich befindet. Also üblicherweise beim Kaiserschnitt machen wir Spinalanästhesie mit einer extrem dünnen Nadel, sodass der Patient auch, und das ist das, was manche auch Angst haben, dass sie eventuell Kopfschmerzen bekommen nach dieser Anästhesie. Das ist aber abhängig von der Nadeldicke und wenn man eine sehr dünne Nadel verwendet, kann dieses eigentlich nicht auftreten.
Und Sie sagten gerade, dass es kann unangenehm sein, wenn man nachher seinen Arm oder seinen Bein nicht bewegen kann, aber diese Wirkung lässt ja nach.
Die lässt nach. Ich habe selber schon, ich glaube, 5-mal habe ich mich von meinem Kollegen eine Spinalanästhesie geben lassen, weil ich einfach, weil mir das lieber war, im eigenen OP selber noch mitzukriegen, was ist. Ich habe bei den Kniegelenkspiegelungen auch selber zugeschaut. Im Fernseher, also im Monitor, habe ich dann mir vom Kollegen erklären lassen, was jetzt bei mir im Knie alles kaputt ist und was er jetzt da macht. Also ich war interessiert, das selber zu sehen. Wir bieten auch das den Leuten an, bei diesen arthroskopischen Operationen live dabei zu sein und sich selber zu überzeugen, was in dem Knie zum Beispiel kaputt ist. Und das kommt bei vielen Leuten ganz gut an. Manche sagen, ich will nichts sehen, weil die Angst haben, dass sie irgendwas Unangenehmes sehen. Aber ich sage immer, wenn sie in ein Aquarium reinschauen, da sehen sie auch nur Fische rumschwimmen und recht viel mehr sehen sie bei der Rückenmarksanästhesie bei Arthroskopien auch nicht. Also es ist anatomisch überhaupt nichts Schlimmes, da hinzuschauen. Das ist, wie gesagt, alles unter Spülung. Da sieht man keiner Tröpfchen Blut und so weiter. Und man kann sich halt informieren und kapiert dann auch, warum es bei manchen Sachen einfach wehtut und welche Konsequenzen dann aus dieser Operation für mich selber entstehen. Das Gefühl, unten taub zu sein für ein paar Stunden, kann für den einen oder anderen unangenehm sein. Man muss es nur in der Relation darzustellen, dass ich sage, ich habe 0,0 Schmerzen. Ne? Das ist die Frage, will ich das unangenehme Gefühl mit absoluter Schmerzlosigkeit haben oder eine Vollnarkose und mit Schmerzmittel anschließend, die dann letztlich auch eine betäubende Wirkung auf mein Gehirn haben, weil alle Betäubungsmittel, um schmerzfrei zu sein nach einer Vollnarkose, machen natürlich müde. Machen einem damisch, weil sie einfach halt zentral am Gehirn wirken. Und das ist die Frage, was man lieber haben will.
Genau, Sie sprechen gerade auch das Aufwachen an. Also wir haben jetzt gerade sozusagen die Folgen einer Spinalanästhesie besprochen. Und jetzt nochmal kurz zum Aufwachen aus der Narkose. Wie kommt es denn, dass einem da allermeist doch übel ist und man sich auch doch sehr häufig übergeben muss?
Ja, das hängt damit zusammen, dass die Wirkung der Narkosemittel im Gehirn ja abläuft. Und hier habe ich ja verschiedene Zentren. Und insofern ist auch in der Nähe dieser ganzen Zentren liegt auch das Gleichgewichtsorgan. Genauso, wenn Sie zum Beispiel Karussell fahren. Manchen Leuten macht das gar nichts aus. Die freuen sich, wenn sie aufs Volksfest gehen. Und andere, wenn sie sich einmal um die eigene Achse drehen, dann strahlt das Gleichgewichtsorgan auf das Brechzentrum aus, das in der Nähe liegt. Und deshalb kommt dann diese Übelkeit.
Aha. Und dagegen lässt sich im Grunde genommen ist sozusagen kein Kraut gewachsen.
Es ist kein Kraut gewachsen, aber Medikamente. Es ist so, man muss sagen, was wurde operiert und welche Narkose wurde gemacht. Wenn zum Beispiel ein Raucher hat weniger Brechreiz, eine Frau hat mehr Brechreiz. Also Frauen spucken mehr, Raucher spucken weniger. Das ist einfach durch die Gewöhnung an bestimmte Dinge, ist das einfach so. Und es kommt darauf an, welcher Körperteil operiert wird. Bei Bauchoperationen ist die Brechneigung logischerweise, weil ja durch die Operation da auch der Darm und der Magen irritiert werden, auch mechanisch vielleicht hin und her geschubst werden, ist die Brechneigung natürlich höher, als wenn ich am Sprunggelenk operiert werde. Das hängt also mit der anatomischen Zusammenhang zusammen, wo ist die Operation durchgeführt worden. Das heißt, bei Bauchoperationen spuckt man mehr, als wenn ich an den Mandeln operiert werde oder am Fuß. Und es gibt einfach Patienten, bei denen ist es so, die wenn eine Narkose von 3 Minuten haben, ist ihnen den ganzen Tag schlecht. Und andere Patienten haben 10 Narkosen gehabt und nie ein Problem. Es gibt viele Medikamente, die wir auch einsetzen, um das im Vorfeld schon zu verhindern. Das heißt, wir geben das Medikament bereits während der Narkose, dass der Patient nachher keine Übelkeit hat. Aber ich sage immer zu den Leuten, wir geben alles. Ich kann es aber nicht versprechen, ob es funktioniert.
Genau, weil jeder Mensch ja doch oder jeder Körper individuell reagiert.
Aber wir müssen immer wissen, darum auch das Gespräch, das alles, das ist vorher, wir fragen das ab, dass man also praktisch sich auf eine erhöhte Brechneigung einfach einstellen kann und entsprechend auch die Medikamente im Vorfeld schon geben kann, damit es gar nicht erst zu dem Erbrechen kommt. Wenn wir es vorher wissen, dann geben wir die Medikamente und dem Patienten geht es einfach dann entweder gut oder wir können halt nichts machen. Das ist halt leider so. Aber die Medikamente wirken also zum Großteil schon so, dass der Patient dann, wenn er es uns rechtzeitig sagt, dass es so eine Brechneigung hat, dass es verhindert wird.
Herr Dr. Tschitschi, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese informative Sendung. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mitmachen. Vielleicht konnten Sie doch einigen die Angst vor der Narkose nehmen oder vielleicht entscheiden sich einige, die sich für eine Vollnarkose entschieden hätten, demnächst eben doch für die weniger belastende Spinalanästhesie. Ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf Wiederhören.